Rockantenne. Heimatklänge.
Rockantenne Heimatklänge, der Podcast. Interviews mit den rockenden Bands von daheim.
Roger, schön, dass du hier bist. Ja. Dass du aufgestanden bist, auch so wie ich. Ich habe relativ viel vor dem Interview überlegt. Und normalerweise kriegst du dann irgendwie so ein Fragengerüst bei den Interviews und weißt dann schon, okay, das und das musst du eigentlich. Bei dir war es, da war es jetzt eher schwierig, weil im Grunde ist es für mich gerade so die Bestandsaufnahme, dass es die Spermbirds gibt, dass ihr spielt und dass ihr irgendwie aktiv seid. Und dass eure Homepage seit Jahren under construction ist, aber okay.
Das stimmt nicht seit Jahren, aber seit einem halben Jahr auf jeden Fall, ja. Ich hatte vor, eigentlich eine neue Homepage zu basteln, aber bin dann gescheitert und hab dann gedacht, naja, Social Media hat ja noch andere Kanäle wie Facebook und Co. Und dann sollen die Leute dahin gehen.
Okay. Trotz aller Freude, dass ihr aktiv seid, glaube ich, muss man als Fan doch eher ernüchternd feststellen, dass die Spermbirds ein Hobby sind, oder?
Ja,
aber irgendwo ein gutes Hobby, aber ein,
genau,
ein
Hobby. Ja, mit viel Leidenschaft, aber logisch, es ist klar. Ja, wir haben das jahrelang mal irgendwie gemacht, versucht davon zu leben, ja. in den 90ern so ungefähr, aber klar, heute ist das ein Beiwerk, ne? Ein Goodie für alte Männer, loszufahren und Spaß zu haben, ja. Und versuchen, gute Platten zu machen und anscheinend ist uns das diesmal noch gelungen. Ja, mal gucken, wie lange noch.
Ja. Ja, nicht nur diesmal, nicht nur diesmal. An Columbus-Feeling war auch gut.
Ja.
Aber woran ist es dann in den 90ern gescheitert? Gab es irgendeinen Knacks, wo er sagt, nee, geht doch nicht?
Wir hatten ja mal einen anderen Sänger, ne, wo unser eigentlicher Sänger Lee Hollis die Band verlassen hat und dann gab es eben den neuen Sänger und dann war es ja auch halbwegs, ja, eigentlich schon erfolgreich, aber dann hat es auch mit diesem Sänger irgendwann nicht mehr geklappt, weil der einfach gedanklich irgendwie in einer anderen Welt war und andere Pläne hatte. Dann hat man auch gesagt, okay, das lassen wir jetzt lieber sein und ne, dann haben wir uns eben aufgelöst, ja, und okay, und nachdem aber dann Lee irgendwie, ich glaube, 2-3 Jahre später wieder kam und sagte, ey, ist irgendwie mir fehlt was, ne, und wir waren ja nie im Streit auseinandergegangen, dann war es auch ganz klar, dass wir wieder gerne weitermachen, ne? Weil wir lieben ja alle die Musik, die wir da machen, und in dem Sinn ist es also nie gescheitert, weil ich weiß gar nicht, ob es weitergegangen wäre, wenn es mehr Erfolg gehabt hätte. Ne? Ist es natürlich klar, ich sage jetzt blöd gesagt, hätte man jetzt pro Show 10.000 Euro kassiert, ja, und hätte im Jahr 100.000 Euro verdient pro Bandmember, dann hätte man wahrscheinlich gesagt, gut, das ist so ein gutes Schmerzensgeld, dann leiden wir zwar, aber machen halt weiter. Ne? Aber das wäre nicht ehrlich gewesen. Ja? Und da diese Band immer ehrlich und leidenschaftlich dabei war, war es auch der ehrlichere Schritt zu sagen, okay, wir lassen das jetzt lieber mal so sein.
2-3 Jahre, die Lee Hollis die Schnauze voll hatte, ist nicht so viel. Das ist gleich rum. Wie hat er denn in der Zeit die Aufenthaltsgenehmigung bekommen?
Da müssen wir jetzt ihn fragen. Ja gut, er hatte dann auch irgendwie den ein oder anderen Job. Er hatte ja auch noch Bands. Und wie er das geschafft hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Ne? Ich meine, er war ja auch schon früher raus. Also er hatte ja letztendlich eine größere Pause, weil wir haben ja noch weitergemacht.
Ja, stimmt.
Also er war letztendlich 5-6 Jahre ohne uns, dann mit seiner anderen Band Too Bad, dann später Steak Knife unterwegs und so. Also er hatte ja auch noch sein musikalisches Ding und das, wie er ausgestiegen war damals nach der Eating Class, war für ihn halt musikalisch Too Bad. Das war mehr so Psycho-Rock, Punk, whatever, war halt für ihn mehr, ne, als eben Spermbirds.
Gut. Die Spermbirds, wir haben vorher draußen geredet, die Spermbirds sind einem großen Teil unserer Hörerschaft unbekannt. Einfach weil es irgendwo in Vergessenheit geraten ist. Es war Kult. In den 80ern, es war unfassbarer Kult. Also ich kann mich erinnern, ich habe das Something to Prove Shirt in einem Plattenladen in London gekauft, glaube ich. Wo ich gedacht habe, da schau her. Nicht schlecht so als 18-jähriger Pimpf damals. Und trotzdem ist es halt über die Jahre verloren gegangen. Aber kann man das selbst ermessen? Weißt du, den ganzen Kult, den ihr erschaffen habt, der vielleicht noch irgendwo da ist, wenn ihr Konzerte spielt, was sind da für Leute? Sind nur die Alten, die es nochmal hören wollen? Oder jetzt kommen der Junge auch nach, die sagen, hey,
ja, also
die spielen auf dir?
Ich sag mal so, wenn irgendwie auf einem Konzert mittlerweile 20-Jährige rumrennen, dann gehe ich schon mal hin und sag so mal, woher kennst du uns? Ja, weil Weil es ist halt klar, wir haben halt keine Promomaschine und Label und Blipapo hinter uns, wo man die in irgendeiner Form irgendeinen Hype oder irgendwie das Legendäre an der Band irgendwie pushen und ständig füttern und so weiter. Also sprich, wir sind ja nicht in offiziellen Kanälen unterwegs. Ja? Ja. Meistens ist es eben so, dass die dann sagen, ja, mein großer Bruder hat gesagt, wenn du im Punkrock wissen willst, was Sache ist, oder wenn du wissen willst, wo es herkommt, dann musst du diese Band, ne, die Platte haben, und dann musst du mal das Konzert sehen und so weiter. Also die Szene informiert sich schon noch selbst auch irgendwo, ne? Das war zwar in den 80ern ein viel größerer Austausch, ja, da wurden noch Kassetten rumgeschickt, das war immer so ein Klassiker, dass Leute in der halben Welt irgendwie sich gegenseitig Kassetten geschickt haben von den Bands ihres Landes, ne, und damit ging auch manchmal so ein kleiner Hype umher. Also ich glaube, im Ausland wurden wir schon eher über solche Schienen bekannt, als jetzt über klassische Radio oder Internet und Streaming, und all das gab es ja noch gar nicht. Ja, also wir waren auch manchmal verwundert. Ja, wieso schreibt, Beppo hat früher immer unser Drummer die Fanpost beantwortet, und da kam Briefe aus Istanbul, aus China, aus keine Ahnung, aus Ländern, Bolivien, wo du denkst, wie zum Henker, ne? Ich meine, wir haben uns auch mal gewundert, warum lädt uns jemand nach Südafrika auf Tour ein, ne? Und wenn ich das erzählen kann, der Witz war dann der, dass in Amerika im Apartheid-Regime gab es eine große Zensur, was Sexualität in Texten angeht.
Ja? Meinst du jetzt in Südafrika?
In Südafrika. Ja, genau. Ja. Und, und wir hatten halt einen Song, der nennt sich Playboy Subscriber, ja, der damit Textzeilen beginnt wie Come all over your fucking face. Ja, und irgendwie haben das DJs da drüben in Kneipen und sowas gespielt, und die Leute waren, was? Boah, die singen da so Schweinskram, ne? Und auch noch mit so hier ganz schön Druck, und dann ging das da wohl richtig rum, ne? Und und der Bill, der uns dann da wirklich eingeladen hat, da waren dann am Abend zwischen 200 und 500, 600 Leute auf einer Show, ja? Und wir waren nie in Südafrika, wir hatten da nie ein Label oder irgendwas, ja? Und so erklären sich solche Dinge. Das ist halt das Schöne vielleicht am Punkrock, weil ich glaube, im Rock und im Pop gibt es sowas nicht. Ja.
Ist es heute alles anders?
Ja und nein. Ich meine, wir haben gestern in Kaiserslautern gespielt, 1100 Leute, und ich habe gerade eben so zwei Privatvideos gesehen von, du siehst nur fliegende Leiber aus allen Richtungen. Also das war gestern wieder so, wie es schon vor 20 Jahren war oder vor 30. Ja. Aber es gibt natürlich schon Shows, weil unsere Fans oder die Leute natürlich auch unser Alter mittlerweile sind. Wir sind alle Mitte 50, ja. Und natürlich das Durchschnittsalter in unseren Konzerten ist wahrscheinlich mindestens Mitte 40, also Durchschnitt 40. Ja. Und natürlich sind die nicht mehr alle in der ersten Reihe und stage-diven und pogen sich da einen ab, ne. Aber, also das hat sich natürlich verändert. Und ja, und durch das ganze Streaming und die Leute sind natürlich durch YouTube und Co. Früher hast du Bands, musstest du auf Konzerte gehen, um sie live zu sehen oder zu sehen, was da passiert.
Ja, das ist richtig.
Und heute guckst du dir auf YouTube irgendwas an und da weißt du auch, was los ist. Ne? Also, das hat sich vielleicht geändert. Aber ich glaube, die Leute, die mit Herzblut Punkrock hören und leben, die sind immer noch so vom Gefühl her, ne? Und das ist geblieben.
Mhm. Ja. Ja, geil. Ich weiß, ihr seid, ja, du hast es vorher gesagt, das ist mehr oder weniger ein Hobby, ein schönes Hobby. Aber kann man trotz Hobby vielleicht mehr machen als wie zwei Scheiben in einem Jahrzehnt? Oder geht da, ist das nicht gegangen? Ich glaube, Columbus Feeling ist 2010 gewesen, oder? Columbus Feeling war 2009.
9 Jahre.
Okay.
Also nee, also von der Columbus Feeling bis zur jetzigen sind 9 Jahre vergangen.
Ja, okay, genau.
Ja, das hat aber unterschiedliche Gründe. Ich meine, klar, wir haben natürlich zum Teil Kinder, wir haben alle Jobs, wir leben halt mittlerweile auch in ganz Deutschland verstreut, ne? Zwei in Berlin, zwei in Köln, einer Saarbrücken. Dann hatte ich eine Zeit lang ein Solo-Projekt, wo ich viel Arbeit investiert habe und eben für Spermwitz nichts gemacht habe und da auch Spermwitz ein bisschen pausiert hat. Das und vielleicht ist ein bisschen auch der Faulheit und dem Alltag geschuldet. Na klar, ich habe eine Tochter, die ist jetzt 6 Jahre alt, ne, die wenn du Kleinkinder noch hast, da bist du so im Orga-Stress mit Familie und Job und all dem. Da hast du, ich sitze jetzt nicht mehr 10 Stunden am Rechner und bastle an einem Song. Ja, ich mache das jetzt hier auf Tour, habe ich jetzt 2 Songs, jeweils mich wirklich aufgestanden um 11, Laptop auf, Gitarre dran und dann schnell mal 3 Stunden an einem Song gebastelt, ja, weil ich diese freie Zeit ohne Kinder und Co. nutzen wollte, um an neuen Songs zu arbeiten. Ne? Also das.
Ich schlafe da meistens, aber
ist okay. Ja, aber mein Rhythmus Rhythmus ist eben ganz anders, ne? Und ich würde ja auch mal gerne wieder bis 12 schlafen, aber das ist, geht nicht.
Ja, kann ich natürlich nachvollziehen.
Aber für die nächste Platte übrigens wollen wir jetzt, deswegen arbeite ich ja jetzt zum Beispiel schon an neuen Songs, ne? Definitiv, wir können auch nicht mehr 9 Jahre warten, weil dann sind wir alle Mitte 60. Ja, und ganz ehrlich, die Band ist live immer noch sehr intensiv, was Energie und alles angeht. Und ich weiß nicht, ob ich das mit Mitte 60 noch hinkriege. Ja, also, und ich will mir auch nicht auf die Bühne stellen und nur noch die Beine spreizen, Gitarre umhängen und da rumposen. Ja, also, es soll so sein, wie es immer war. Ja, viel Energie und Action.
Ist es schwierig, sich musikalisch nach so einer langen Zeit wieder zu finden, um zu sagen, weil du musst ja irgendwo, du schreibst zwar einen Song und du hast ein Album im Visier, aber du musst ja auch irgendeinen Fokus haben. Irgendwie sozusagen in die Richtung wird's gehen.
Nö. Okay. Ich glaube, also ich meine, ich kann jetzt nur für mich reden, aber ja. Und ich glaube aber eigentlich so, das passt schon auf alle, die wir die Songs schreiben. Wir schreiben ja jeder für sich, also wir sind keine Jam-Band, die in den Proberaum geht und da rumjammt und guckt, was kommt bei raus, sondern wir sind wirklich sehr konkret. Ich schreibe meine Songs, Beppo seine Songs, Steve seine Songs, Markus und wir gehen auch nur mit fertigen Songs in den Proberaum. Mhm. Das heißt, wir sind wirklich, wenn man so will, Arbeiter, wenn wir proben. Ja, wir kommen ein Wochenende zusammen, gehen jeden Tag 9 Stunden in den Proberaum, kommen pro Tag mit zwischen 3 und 4 Songs raus. Mhm. Ja, also sprich, ein Wochenende 8, 9 Songs fertig, in Anführungszeichen, nicht textlich, aber ich glaube, jeder, ich schreibe einfach Songs oder nehme im Aufnahmegerät auf, dann erarbeite ich die, ich mache also dann alles komplett mit Drums, Bass, Gitarren, Pipapo fertig. Mhm. Und dann ist da halt irgendwann ein Pool. Mhm. Ja, wie für das Album war der Pool um 25 Songs. Mhm. Ne, und aus denen werden dann sozusagen ganz demokratisch 14, 15 gewählt. Also wirklich mit Stimmabgaben und Auszählung und Stichwahlen. Ja, man könnte fast denken, wir sind hier voll die Spießerband, ne, aber so war das schon immer so und das hat auch immer gut funktioniert. Ja. Ne, und da gibt's kein Konzept. Also wir natürlich, weil das über so einen Zeitraum, wenn das über so ein paar Jahre geht, musst du natürlich dann schauen, fuck, was haben wir jetzt eigentlich? Ne, wo um dann mal zu sehen, wo geht denn die Reise jetzt hin? Ja. Ne? Aber diesmal haben wir das zum Beispiel auch so gemacht, dass wir bei den Proben immer schon alles mikrofoniert haben, aufgenommen haben, haben Raff-Mixe gemacht und haben dann schon irgendwann erkannt, also ich saß zum Beispiel abends im Bett und habe mir die Aufnahmen dann angehört. Steve hat die immer so ein bisschen gemischt und eben zum Beispiel der Opener Breathe Deep hört den an und sitzt im Bett und fang an zu moschen, weil ich denke, das ist so, da trotzt so ins Gesicht dieser Song, ja, und hab mich wirklich selber gefilmt beim Moschen im Bett, hab das den Jungs geschickt über WhatsApp und gesagt, ey, das ist so geil, ja, und also wo du wirklich dann, wenn du merkst, so, das da ist jetzt wirklich wieder plötzlich eine Power und aber auch so ein Dreck und eine Rohheit, ne, wir haben auch das erste Mal live aufgenommen, also wir haben sonst immer Drum, Bass, einer nach dem nächsten. Ne? Und diesmal haben wir gesagt, ey, das ist so schon in den Demoaufnahmen so rotzig und roh eben. Ja, das müssen wir also genau so auch auf die Platte bringen. Haben wir auch fast geschafft. Also der eine oder andere Song wurde leider ein bisschen bräver dann wieder beim konkreten Aufnehmen. Aber wir haben das Ziel erreicht, weil die Plattenkritiken sind sehr euphorisch und fast alle einhellig. Dass das sehr dreckig, rotzig und in die Fresse ist. Ja, und genau so soll Punkrock manchmal sein. Ja.
Das ist natürlich klar. Ich meine, nach all den Jahren oder nach all der langen Zeit heutzutage, du hast ja immer wieder was zu erzählen, auch textlich, denke ich. Ja. Ist es nicht trotzdem traurig zu sehen, wie sich die Geschichte wiederholt? Habt ihr nicht in den 80er Jahren praktisch über das Gleiche gesungen wie 2019? Du musst immer wieder die gleichen Probleme ansprechen?
Naja, da die Welt sich natürlich dreht und die Probleme oder die Thematiken, es treibt ja immer wieder neue Blüten. Ne? Also Donald Trump ist ein anderes Arschloch als Ronald Reagan.
Ne? Ja, aber trotzdem, und, denkst du halt, geht's auch schlimmer in den 80er
Jahren? Ja, unser Sänger hat ja Gott sei Dank auch eine gute Portion Ironie, Sarkasmus, und der ist auch über viele Dinge angepisst und drückt das auf sehr unterschiedliche und intelligente oder humorvolle Weise aus, ja, und das ist, glaube ich, auch so ein Ding, was Spermels schon immer ausgemacht hat, dass wir ja nie so eine super politische Band waren, aber trotzdem in unseren Texten schon rüberkam, ey, du musst aufpassen, was um dich rum passiert, und du musst kapieren, was los ist, und nicht wie ein dummes Schaf auf der Wiese stehen und dich wundern, wenn plötzlich irgendwas passiert, sondern ne, sei wach und das wurde, glaube ich, immer auch mit dieser Mischung aus Humor und Ernst und Wut rübergebracht textlich du hörst ja auch nie auf, als Mensch über Politik zu diskutieren. Mhm. Ne? Ich habe mit 20 und genauso drüber diskutiert, wie ich jetzt mit 54 drüber diskutiere. Also ich könnte mich auch hinsetzen und sagen, es wäre immer dieselbe Scheiße, aber nee, es variiert ja. Ja. Und es gibt immer neue Nuancen, die dich anpissen oder die dich wütend machen und über die du sprechen willst. Mhm. Und das ist ja als Mensch genauso wie als dann Künstler. Ja. Und deswegen hört das nie auf. Ja.
Habt ihr eigentlich immer noch so alte Bekanntschaften oder so keine Ahnung, von den 80er Jahren, wo man sagt, du warst mit der und der Band auf Tournee, die gibt's immer noch, vielleicht können wir was miteinander machen. Gibt's das noch? Gibt's da irgendwo einen Kontakt? Gibt's da mit wem habt ihr, weil ihr spielt oft allein, logischerweise, da wisst ihr ja, ihr müsst hier und hier, könnt ihr spielen, rein zeitlich, und da müsst ihr dann logistisch das alles so hinkriegen. Aber gibt's da irgendwie noch Kontakt zu früher? Gibt's irgendwie eine Szene noch, wo ihr drin seid?
Ja, irgendwie waren wir, ich weiß auch nicht warum, aber wir waren eigentlich nie so in so einem Netzwerk oder Szene. Ne? Also ja. Ich bin auch manchmal ein bisschen neidisch, wenn ich so Kollaborationen sehe von die mit jenen oder sowas. Ne? Mhm. Das hatten wir komischerweise nie, also außer vielleicht mal wie Yvonne Duxbus von Jingo de Lunch mal bei einem Song gesungen hat. Und natürlich gibt's so Freundschaften, mit den Donuts sind wir irgendwie befreundet und haben mit denen gespielt. Wir haben natürlich mit allen möglichen gespielt.
Ja,
ne? Wir haben schon mit Bands gespielt. Ich habe immer mal festgestellt, dass in unserem Vorprogramm verdammt viele Bands gespielt haben, die dann tierisch in den Charts, ne? Also Guano Apes, H-Blocks und diverse andere, ne? Wo ich immer dachte, so komisch, irgendwas ist so faul hier. Wieso sind die eigentlich alle in den Top 10 gelandet und wir nicht? Ne? Also, aber was soll's, ne? Ich mein, und das sind halt so unausgesprochene Freundschaften, aber das sind jetzt keine Mail-Kontakte, was weiß ich, wo man sagt, hey, spielen wir nicht mal zusammen. Weil wir haben halt auch so wenig Zeit, in Anführungszeichen, und netterweise so viele Anfragen von Deutschland und vor allem auch ganz viel vom Ausland. Das können wir gar nicht alles spielen, leider Gottes. Würden wir jetzt noch anfangen, uns zu vernetzen? Ja, das bringt ja eigentlich gar nichts, wir haben ja eh keine Zeit dafür. Ne? Also, aber ist natürlich einfach schön, wenn du mit, was weiß ich, wenn wir zuletzt mal irgendwann mit Toy Dolls gespielt haben, oder man trifft halt immer wieder Bands, wo man halt auch gerne zusammen spielt. Ne? Aber nee, so vernetzt waren wir eigentlich nie.
Habt ihr, immer nachdem ich kann mich nicht erinnern, auch bei den ersten Alben, dass ich mal gesehen hätte, Spambirds, die Welttournee, 1988, keine Ahnung, was auch immer. Ich habe euch früher nie live gesehen, ich weiß nicht warum, ich war jung, ich habe irgendwo im Café Niederbayern gehört, das war vielleicht auch geografisch, aber trotzdem, ist so richtig, diese Spambirds Deutschland-Tour und so weiter, das habe ich nie irgendwo realisiert. Hat es damals gegeben?
Ja, klar.
Oder wart ihr auch mit anderen so internationalen Punkbands unterwegs?
Nö, das hatten wir aber ehrlich gesagt gar nicht. Nur
Nein, ihr habt immer so Gehirnlein, gell?
Wir waren eigentlich immer, warum auch immer, ich kann es gar nicht genau sagen. Ne? Ich meine, ich habe ja jahrelang unser Booking gemacht und ich muss zu deiner Schande sagen, also wir waren 89, das war die, also 88 hatten wir eine erste kleine Tour, das waren so 10 Tage, das ging so ein bisschen Deutschland, Belgien, Holland. Ja. Dann kam 89 zur Common Thread Platte, die erste, wenn man so will, Europa-Tour, und das war schon ein Brett von 34 Tage, 32 Konzerte, und das ging wohlgemerkt von Schottland bis nach Italien, von, keine Ahnung, von Prag bis rüber nach Frankreich, also es war wirklich alles abgedeckt, alles in einem 9-Sitzer-Bus, 90 nochmal dasselbe Spiel, ja, auch irgendwie, keine Ahnung, 40 Tage auch, und ja, eigentlich, wie man das so, Headline, ich finde immer diesen Headliner-Begriff, ne, im Punkrock irgendwie komisch, weil wenn, ich sag mal, blöd gesagt, wenn ich in einem Laden spiele, wo 300 Leute reinpassen oder damals viele besetzte Häuser, ne, da gab's keinen Headliner, ne, es war irgendwie ersichtlich, wir haben als Letzte gespielt und da ging auch am meisten ab, ja, da ist ein bisschen der Saal explodiert, es war also klar, warum die Leute da sind, aber es gab ja jetzt nicht dieses, Wir haben da zwei Vorgruppen und wir sind der Headliner, ne, oder Headliner-Tour. Ne, das sind so Begriffe, die passen zum Rock, aber die passen nicht zu uns. Ja. Ja. Und wir waren schon, wir waren zu den Zeiten schon verdammt viel unterwegs.
Ja, Gott, nochmal, muss mein Mofa irgendwie
gestalten. Ja, irgendwie Niederbayern war vielleicht nicht ganz auf unserer Landkarte. Aber ich sag mal, ich spiel lieber in Paris als in Niederbayern.
Ey, was, oder? Das ist aber nicht Punkrock gleich jetzt.
Nein, eigentlich ist es ja egal, weil vor allem, wenn du in so einem Neunsitzerbus sitzt, du sitzt ja nur auf der Autobahn und fährst in irgendeine Stadt. Ne? Das ist so der Klassiker. Ich konnte immer sagen, ich habe in Europa in allen Hauptstädten und großen Städten gespielt, aber von den Städten gesehen habe ich außer dem dreckigen Saal nichts. Ja, ich bin da reingefahren und nachts wieder rausgefahren und das war's. Ja, also, wäre eigentlich egal, ob es Niederbayern ist oder Paris, ne? Weil der Laden sieht immer gleich aus so ungefähr. Ne? Bühne, Halle, ein dreckiger Backstage, fertig. Ja,
Gibt's eigentlich mal zu was ganz Besonderem? Gibt's die Walter-Elf noch?
Nein.
Warum nicht?
Naja, die Walter-Elf gab es ja nur in den letzten Jahren immer in einer Art Reunion-Show in Kaiserslautern.
Ja, ja.
Die ob vordergründig oder nicht, dazu diente letztendlich die nächste Kick Genesis, also das neue Projekt oder das, was heißt neu, die sind ja jetzt auch schon ein paar Jahre unterwegs, um die Aufnahmen von der neuen Platte der Kick Genesis zu finanzieren. Hm. Ja, also sprich, Walter-Elf hat sie letztendlich dann immer zusammengetan und gesagt, gut, wir spielen ein oder meistens dann irgendwann zwei Tage hintereinander Kaiserslautern ausverkauft. Damit ist dann die Kohle für Produktion, Promo und Pipapo der nächsten Platte. Ja, dann haben die ja sogar die letzte Platte war eine Doppel-LP und Doppel-CD. Ne, und das musste also natürlich auch mal finanzieren. Und ganz ehrlich, verkaufen Kick Genesis ist leider nicht so viel, dass sie das einfach über die Verkäufe finanzieren können, sondern müssen eben in Vorleistung treten. Ja, und deswegen gab es dann immer wieder die Walter-Elf, aber soweit ich das richtig weiß, war es das jetzt, weil jetzt das Spiel nicht wohl immer wieder und immer wieder, ne, sondern ja, haben dieselbe Problematik, wohnen alle in verschiedenen Städten, zeitintensiv, pipapo.
Ja, ich weiß ja, aber es ist doch lustig, wenn du denkst, okay, Moment mal. Die Walter-Elf finanziert die Scheibe von Kick Genesis. Ja. Ist es dann vielleicht nicht sinnvoller, mit der Walter-Elf was zu machen, wenn sich die eh finanzieren können?
Ja, aber die haben ja letztendlich irgendwann mal aufgehört, weil sie, glaube ich, einfach musikalisch und von der Thematik, ne, Walter-Elf war halt eben Fun-Punk.
Ja.
Ne, und wenn du aber merkst, du möchtest musikalisch dich und Kick Genesis ist eben mehr so, sagen wir mal, Pop, Post-Punk, wie auch immer, ne? Dann kannst du ja nicht sagen, jetzt mache ich die Walter-Elf weiter, aber mach einen ganz anderen Sound. Ja, das geht ja nicht. Ja. Von daher ist das der ehrlichere Weg. Ja, und ja, die Lauter hatten Spaß damit, Walter-Elf einmal im Jahr zu erleben oder alle zwei Jahre. Und für Kick Genesis war es eben eine Win-Win-Situation, wenn man so will. Ne? Von daher.
So. Euch gehen die Fans in Kaiserslautern nicht aus, gell?
Nö. Aber gut, da ist auch nicht viel geboten. Also von daher, ne, ich sag mal, wir können auch sagen, so, ja. Nee, aber es ist, ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte gestern nicht die Erwartung, erstens, dass die Show ausverkauft sein wird mit Spermbirds, weil wir eben nicht die Walter-Elf sind, ne?
Okay.
Und auch nicht unbedingt, dass das Publikum so wild abgeht, wie es gestern der Fall war. Mhm. Also vor ein paar Jahren war meine ältere Tochter dabei, die auf dem Balkon oben saß und statt der Musik zu bewusst zu lauschen, hat sie eigentlich die Stage-Diver gezählt, ne, und sagte mir dann, das waren heute Abend 36 Stage-Diver. Ich so, okay, ne, und gestern waren es, glaube ich, 3 bis 4 Mal so viel. Ja, also es war gestern wirklich, die Hütte hat gebrannt und das war schon überraschend. Ja, und das ist schön und ja, das man darf ja nicht vergessen, wir sind seit jetzt, was weiß ich, 33, 34 Jahren unterwegs oder dabei, alles hat in Kaiserslautern und Umgebung angefangen. Es war und zu der Zeit, wo es angefangen hat, war das Ganze wirklich ein Familiending.
Ja.
Also Familiending wirklich in dieselben 100, 200 Leute. Sie sind im IOZ Homburg. Das war also damals auch spektakuläre Shows. Und dann ist alles dahin. Und dann gab es noch in Tübingen das Äpplehaus. Und dann ist wirklich so eine Wanderzirkusnummer entstanden, dass wirklich ganz viele Lautra und Umgebung sind nach Tübingen gefahren. Viele Tübinger sind zum IOZ Homburg gekommen. Und dieses ganze Familiäre auch, ja, und ich glaube, das ist auch so ein weiterer Grund unseres bis heute bestehenden Erfolgs ist halt wirklich dieses, dass wir schon für was Spezielleres stehen.
Ja. Ja,
wir sind, glaube ich, einfach nicht für die Leute eine weitere Punkband, die halt immer noch da ist und immer wieder kommt und spielt, sondern dass wir wirklich so ein gewisses Gefühl retten konnten und die, die das auch von Anfang an begleitet haben irgendwo. Und wenn die heute da stehen, ne, der Klassiker ist immer, dass sie sagen, ey, ich, mit euch erlebe ich hier meine Jugend wieder. Ja. Mhm. Die sind halt eben alt, aber klar, ich meine, die hören gewisse Songs und natürlich kommen da Bilder in den Kopf und ne, diese Bilder sind gute Bilder und ich glaube, das macht einfach auch viel aus. Ja. Und vor unserer Bühne, da wird immer gelacht, ja, da wird zwar wild gepokt und alles, aber und wir machen ja auch keine Spaßmucke im Sinne von, ach, wie lustig, ne, aber es sind einfach alle gut drauf und lachen und ne, haben einfach Spaß. Es ist also bei aller brutalen Ernsthaftigkeit der Songs ist da aber nicht dieses böse und negative Aggression, sondern wirklich positive Aggression. Und das sind, glaube ich, so Dinge, wenn man so will, eine gewisse Spirit, irgendwas, die zu uns gehört, die wir auch runterschicken und die wir zurückkriegen. Und ich glaube, das macht das wirklich aus und deswegen hört das auch nie auf. Ja?
Gibt's irgendwas in den letzten 35 Jahren, wo du gesagt hättest, rein von der Band hier, das hätten wir anders machen sollen?
Ja klar, die Phase mit Ken House, wir hätten definitiv, wir haben da auch irgendeine Art von Erfolg gehabt. Wir hatten das erste Mal Nightliner-Touren, wir sind in die Charts mal gekommen mit der ersten Platte dann, ne, wenn auch nur zwei Wochen, aber egal, ne, wir konnten uns an die Wand hängen, wir waren mal in den Top 100 der Media Control Charts, aber es war definitiv eigentlich fast ein Verbrechen, den Namen Spermbirds mit einem neuen Sänger fortzuführen. Ja, es war natürlich, wir haben uns das nicht leicht gemacht und auch natürlich sehr viel überlegt und. Es wäre aber der ehrlichere Weg gewesen zu sagen, wir geben dem Kind einen neuen Namen, ja, aber das hätte natürlich auch bedeutet, du fängst fast bei Null an, das kennt man von vielen anderen Bands und Geschichten und dann irgendwann kommen sie eben wieder zurück, wie wir auch, mit Original-Line-Up und allem drum und dran, weil eben das dazwischen nicht so funktioniert hat. Und das war letztendlich, weil es war halt für uns auch so viel Stress, ja, und sehr viel und auch na, was auf Konzerten manchmal ablief und Ken war einfach ein ganz anderer Typ, ja, der kam aus einer ganz anderen Welt, der kam viel mehr aus dem Rock und Chili Peppers und so Zeug und hat immer diese Bilder gehabt und wir kamen aus dieser ganz basic Punk Hausbesetzer Dreck und Schweißszene, ja, und hatten überhaupt nichts mit Posing und mit dem ganzen Kommerz am Hut, ja, und das hätte uns eigentlich von vornherein klar sein sollen, dass das menschlich unter allen Aspekten gar nicht funktionieren kann auf Dauer. Das war vielleicht in Anführungszeichen ein Fehler, den man nicht hätte machen sollen.
So, du hast es vorher schon angedeutet, wann kommt das nächste Album?
Ja, also ich habe schon mal so angedeutet, dass wir bis Ende nächsten Jahres die Songs fertig haben und die Demos und dann sozusagen 2021 im Frühjahr ins Studio gehen.
Jawohl.
Unser Gitarrist Steve, der die jetzige Platte produziert hat und gemischt hat, der war so irgendwie, lass uns im Herbst gehen, aufnehmen gehen. Und dann habe ich erstmal gesagt, du, also wir spielen im März Konzerte, wir gehen im Mai nochmal für 3 Shows, im Juni gehen wir circa 5 Tage nach Spanien. Ja? Also das sind schon mal 3 bis 4 Monate, wo ich jetzt nicht noch irgendwie in Proberäume mich begeben kann, ne, weil dann sagt meine Frau, dann brauchst du gar nicht mehr nach Hause kommen. Ja, und also realistisch betrachtet, dann müssen wir ja, es ist leider die Philosophie der Band oder vor allem Beppo, unser Drummer, besteht darauf, es müssen 20 bis 25 Songs im Pool sein, damit die besten 12 bis 14 auf Platte kommen.
Ja, okay.
Jo, und also 25 Songs musst du ja erstmal irgendwie haben und schreiben. Ne? Also wenn jetzt irgendeiner von uns schon 20 hat, bitteschön, dann können wir natürlich sofort loslegen, aber ne, also realistisch betrachtet, glaube ich, ist das Ziel und das, glaube ich, wird uns auch gelingen. Ja.
Sehr schön, sehr schön. Ich glaube, ich habe keine weiteren Fragen mehr. Habe ich irgendwas vergessen zu fragen? Die größte Frage. Nö.
Mir fällt auch nichts ein.
Ausnahmsweise nicht. Ja.
Rockantenne, Heimatklänge.
Falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr von den Bands von eurer Umgebung hören wollt, dann abonniert einfach unseren Podcast Rockantenne Heimatklänge. Damit seid ihr immer bestens informiert über die Bands aus eurer Hood. Genau. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinung. Wenn sie denn gut ist, schreibt uns immer gerne eine Bewertung. Das komplette Rockantenne Podcast Universum findet ihr auf einen Klick auf rockantenne.de/podcast. Wir sagen merci und wir hören uns wieder. Keep on rocking und bis zum nächsten Mal bei den Rockantenne Heimatklängen.